Ich will Wasser gießen auf das Dürstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen. Und Jesus lädt uns ein, wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Dieser Einladung lasst uns heute Nachmittag folgen. Julia Garschagen wird sie uns gleich näher bringen. Davor lasst uns Gott im Gebet und im Lied um seinen Heiligen Geist bitten. Jesus Christus, wir danken dir, dass du da bist. Du willst zu uns reden. Du willst unsere Seele erfrischen. Wir bitten dich, gib uns das, was wir heute brauchen. Gib uns deinen Heiligen Geist. Erneuere du selbst unser Leben, dass wir dir vertrauen und aus deiner Kraft leben. Amen.
Hallo, herzlich willkommen auch von mir nochmal auf der Pfingsttagung. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass auch ich da sein darf. Ich bin erst zum zweiten Mal auf der Pfingsttagung. Habe eben gehört, es gibt Leute, die waren schon 72 Mal hier, haben mir also 70 Male voraus. Das werde ich wahrscheinlich nicht mehr aufholen. Neues Leben ist das Thema und was könnte es für einen besseren Ort geben als diesen, um über neues Leben zu sprechen. Wir sind umgeben von 8 Baumsorten, habe ich eben gelernt, und jetzt können wir auch noch die Weißtanne hier anpflanzen. Neues Leben, aber ich habe das mal gegoogelt, wie man das so macht heutzutage, um mich vorzubereiten, und da bin ich unter anderem auf einen Test gestoßen. Da beim ARD Morgenbuffet konnte man rausfinden, bist du bereit für das neue Leben? Ich weiß nicht warum, aber mein Testergebnis war, dass ich nicht bereit bin, aus welchen Gründen auch immer. Aber mir wurde dann geraten, naja, für den Anfang können Sie ja mal anfangen mit neuen Schuhen, einem Besuch beim Friseur oder neue Dekoration. Ich habe mich dann gefragt, was machen eigentlich Männer, die nicht bereit sind für das neue Leben? Bei denen passt wahrscheinlich keine dieser 3 Dinge. Wahrscheinlich müssen die einen der vielen Ratgeber kaufen, die es so gibt, in 7 Schritten, wie krempel ich mein Leben um, oder auch in 40 Tagen zum neuen Menschen. Da findet man ja allerlei. Nur habe ich noch nie jemanden getroffen, bei dem das auch wirklich funktioniert, muss ich ehrlich sagen. Aber es zeigt für mich doch, dass wir alle Sehnsucht haben nach Leben. Sehnsucht nach neuem Leben. Wir sehnen uns nach Fülle, nach übersprudelndem Glück, nach Tiefe im Leben und nach so goldenen Glücksmomenten. Und gleichzeitig scheint es doch so, als würde nichts auf dieser Welt unsere Sehnsucht tatsächlich stillen. Also dieser Durst nach Leben, der geht doch immer weiter. Und ich habe noch nie jemanden getroffen, selbst in diesen glücklichen, tollen Momenten, der sagt, jetzt habe ich genug davon. Also mir ist noch nie jemand begegnet, der gesagt hat, meine Mannschaft ist Meister geworden, meine Tochter ist geboren und gestern habe ich diesen wunderschönen Sonnenuntergang gesehen. Und jetzt habe ich auch erstmal genug vom schönen Leben. Sondern gerade in diesen goldenen Glücksmomenten, da denken wir doch immer, ich will mehr davon. Ich will mehr leben. Es ist wie so ein unstillbarer Durst in uns. Wir suchen immer wieder nach neuen Quellen des Lebens. Und da gibt es Leute, die sagen immer, ja, wenn ich erst die Schule beendet habe, oder wenn ich meine Ausbildung beendet habe, oder wenn ich Karriere gemacht habe, wenn ich erst verheiratet bin, oder wenn das erste Kind da ist, oder das zweite, oder wenn die Kinder endlich aus dem Haus sind, dann geht es los mit dem Leben und dann bin ich zufrieden. Aber irgendwie kommt es dann doch nie so ganz dazu. C.S. Lewis, ein sehr bekannter Autor und ehemaliger Professor in Oxford und Cambridge, der hat einmal gesagt, wenn ich in mir selbst einen Sehnen finde, eine Sehnsucht, die von nichts auf dieser Welt gestillt werden kann, dann muss ich doch daraus schließen, dass ich eigentlich für eine andere Welt gemacht bin, oder? Ich erzähle euch eine Geschichte von einer Frau, die kannte diese Sehnsucht nach Leben, diesen Durst nach mehr. Und sie hat immer gedacht, wenn ich mal verheiratet bin, dann geht das Leben los. Und dann hat sie einen Mann kennengelernt und wow, der war super. Der sah gut aus, sportlich, konnte sogar kochen und hat sie vergöttert. Und sie ist ganz lange im 7. Himmel geschwebt und dachte, das ist es. Aber irgendwann, so wie wir das hier in Bogengrün auch erlebt haben, wurde auch der 7. Himmel von den dunklen Wolken heimgesucht. Und der Mann sagte zu ihr, irgendwie, Schatz, fühle ich mich so eingeengt. Und dann irgendwann, du übrigens, ich habe jetzt auch eine andere. Und das hat sie tief verletzt, die Beziehung war beendet. Aber dann kam der nächste Mann und sie war sicher, der ist es, diese Liebe, die trägt. Doch auch diese Beziehung ging kaputt und danach auch die nächste und die nächste auch. Und die Frau blieb zurück mit ihrer Sehnsucht und ihrem Durst nach Leben. Und an all das musste sie plötzlich heute wieder denken, als sie gerade auf dem Weg war zum Brunnen. In ihrer Stadt, da gab es kein fließend Wasser. Und die Frauen dieser Stadt, die gingen meist gemeinsam zum Brunnen, um dort Wasser zu holen, früh am Morgen, weil es da noch nicht so heiß war. Aber sie ging nie mit den anderen Frauen. Die lästerten eh nur über sie. Seht nur das kleine Flittchen. Darum gingen sie allein zum Brunnen. Mittags in der knallenden Hitze, irre heiß, aber wenigstens begegnete sie da keinem. Aber heute, als sie näher kommt, sieht sie, sitzt da doch jemand, ein Mann, ein Fremder am Brunnen. Komisch, dass gerade jetzt die Erinnerung, diese Gedanken an diesen Durst nach Leben in ihr hochkommen. Und als sie näher kommt, sieht sie, der ist ein Jude. Da gibt es diese alte Feindschaft zwischen ihrem Volk und dem Volk der Juden. Und außerdem in ihrer Kultur, da reden Männer eh nicht mit Frauen in der Öffentlichkeit. Sie hat also nichts zu befürchten. Dann aber, als sie am Brunnen angelangt ist, plötzlich spricht der Fremde sie doch an und sagt, kannst du mir etwas zu trinken geben? Sie lässt vor Schreck fast den Krug fallen. Wieso redest du überhaupt mit mir? Wie kannst du mich um Wasser bitten? Du bist ein Jude, ich bin eine Samariterin, du bist ein Mann, ich bin eine Frau. Wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer es ist, der dich bittet um Wasser, dann würdest du mich bitten und ich würde dir lebendiges Wasser geben. Steiler Satz, also was will Gott ihr geben und na überhaupt Gott, also der will mit so einer wie ihr wahrscheinlich sowieso nichts zu tun haben. Außerdem, sie soll diesen Mann um Wasser bitten, der hat doch überhaupt keinen Krug. Also du hast doch gar kein Gefäß, um Wasser aus dem Brunnen zu holen. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, aus diesem Brunnen, der wird wieder Durst bekommen. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle, die fließt und fließt unaufhörlich bis ins ewige Leben. Nie wieder Durst. Das klingt gut. Gib mir von dem Wasser, dann muss ich nicht mehr hierher kommen. Gut, geh und rufe deinen Mann und dann kommen beide zusammen hierher. Ihren Mann, wenn der wüsste. Aber sie muss ihm ja nicht ihre ganze Lebensgeschichte auf die Nase binden, also sagt sie nur, ich bin gar nicht verheiratet. Das stimmt. Du bist nicht verheiratet. Du hast 5 Männer gehabt und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, mit dem bist du nicht verheiratet. Du hast die Wahrheit gesagt. Krach, das sitzt tief. Und die Verletzungen kommen wieder in ihr hoch und dieser Durst nach Leben. Woher weiß der Fremde das überhaupt? Wer ist der? Ist der ein Prophet? Oder vielleicht sogar noch mehr, ist der vielleicht der Messias? Ich bin es, sagt Jesus, ich, mit dem du sprichst. Eine Geschichte, die man nachlesen kann in Johannes 4. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Oft, wenn ich die Texte im Johannesevangelium lese, wie Jesus mit Leuten redet, dann denke ich irgendwie, wovon spricht er überhaupt? Also reden die da nicht aneinander vorbei? Ich finde diese Gespräche manchmal sehr verwirrend. Ein Dozent von mir im Theologiestudium hat mir einen Trick verraten. Er hat mal zu uns gesagt, im Johannesevangelium steht das Wichtigste immer am Schluss des Abschnittes. Man muss immer zuerst an den Schluss gucken, da steht das Wichtigste. Und das habe ich gemacht. Am Ende dieses Textes, da sagt Jesus, ich bin es, ich, der mit dir redet. Und dann habe ich gedacht, ja stimmt, das ist doch wirklich der Schlüssel zu dieser Frage nach dem neuen Leben und der Rede von Wasser, das fließt ins Leben und das lebendig ist und lebendig macht. Ich bin es, ich, der mit dir spricht. Ich arbeite viel mit Studenten und die sind häufig sehr kritisch. Und da werde ich ganz oft gefragt, warum sagt ihr Christen eigentlich immer, dass ihr so anders seid, dass das Christentum so anders ist als all die anderen Religionen und Weltanschauungen? Und ich glaube, die Antwort ist genau hier. Jesus Christus, der sagt, ich bin es, der mit dir spricht. Das erinnert einen ja fast ein bisschen an den alten Kindergottesdienst-Witz, der so alt ist, dass man ihn gar nicht mehr erzählen darf, wo die Kinder im Kindergottesdienst gefragt werden, was ist braun und hüpft von Ast zu Ast. Und der kleine David Salomo Elia sagt, also ich würde ja eigentlich sagen ein Eichhörnchen, aber wie ich den Laden hier kenne, lautet die Antwort Jesus. Manche kennen ihn doch noch nicht, das ist gut. Was ist der Unterschied zwischen all den Religionen und dem Christentum? Die Antwort ist ganz simpel und doch hat sie ganz große Tiefe. Die Antwort lautet Jesus Christus. Bei all den anderen Religionen und Weltanschauungen, da kann man den Gründer rausnehmen. Im Buddhismus zum Beispiel, der würde auch ohne Buddha klarkommen, weil das System, die Lehre von Buddha bleiben würde. Oder wenn man mit Muslimen redet und sagt, hätte Allah theoretisch auch einen anderen schicken können als Mohammed, dann würde ein Muslim darauf bestehen, dass Allah Mohammed geschickt hat, aber müsste am Ende auch sagen, ja, theoretisch hätte Allah auch jemand anders schicken können. Die Religionsstifter sind alle austauschbar, das System bleibt bestehen. Im Christentum ist das anders. Da hängt alles an Jesus Christus und an dem, wer er ist. Ich bin es, ich, der mit dir spricht. Ego ani steht da im Griechischen, das ist die Übersetzung des hebräischen Gottesnamen. Ich bin es und wenn du wüsstest, wer dich hier um Wasser bittet, sagt Jesus zu der Frau. Ja, wenn sie wüsste, dass er dabei war, als das Wasser erfunden wurde. Und ich denke mal manchmal, ob er sich für die Chemiker die Formel H2O ausgedacht hat. Wenn sie wüsste, dass die Quelle des Lebens vor ihr steht, dass durch ihn das Leben entstanden ist und durch ihn das Leben erhalten wird, und dass mit ihm dieses Leben aus dieser anderen Welt, für die wir eigentlich gemacht sind, in unser Leben, in unser Herz hinüberfließt. Dieses Leben, das die Sehnsucht stillen kann, weil es ewiges Leben ist, das schon jetzt und hier beginnt. Jesus begegnen ist nicht nur ein Moment im Leben, sondern es ist das Leben selbst. Ihn kennenlernen bedeutet nicht einfach nur einen Menschen zu kennen, sondern das Leben zu kennen. Und ihn zu finden, heißt das Leben zu finden. Es hängt alles an ihm. Aber was heißt das? Was bedeutet dieses neue Leben in Jesus, das er gibt? Erstens sehen wir hier im Text, dass das neue Leben, was Jesus gibt, keine Grenzen kennt. Das ist grenzenlos. Das ist auch so eine Frage, die mir häufig gestellt wird. Wie können die Christen so exklusiv sein und sagen, sie haben die Wahrheit und alle anderen liegen falsch? Und ich antworte dann häufig darauf und sage, ich glaube gar nicht, dass ich die Wahrheit habe, sondern die Wahrheit hat mich. Die Wahrheit hat mich. Und die Wahrheit, das ist eine Person. Eine Person, und zwar die inklusivste Person, die ich kenne. Wir sehen das in dieser Geschichte. Alle möglichen Dinge trennen diese Frau von Jesus. Sie ist eine Frau, er ist ein Mann. Sie ist eine Samariterin, er ist ein Jude. Sie hat ein ziemlich unmoralisches Leben gelebt. Er ist der heiligste Mensch, der je diese Erde berührt hat. Aber Jesus hält sich an keine einzige von diesen ethnischen, gesellschaftlichen, sozialen, religiösen Grenzen. Jesus war einer, der mit Leuten umhergezogen ist, mit Leuten gefeiert hat, die die Ehe gebrochen haben, die Geld hinterzogen haben, die unheilbare Krankheiten hatten, die ihren Körper für Geld verkauft haben, sogar Leute, die Menschen umgebracht haben. Jesus hält sich an keine Grenzen. Ich habe neulich mit einem Inder darüber gesprochen und der schaute mich ganz verwirrt an und sagte, gibt es bei Jesus überhaupt keine Kasten? So wie das im indischen System ja der Fall ist. Und ich habe gesagt, nein, die Einladung von Jesus, die gilt für jeden. Und wenn überhaupt, dann wäre Jesus bei den Leuten in der niedrigsten Kaste. Das Wasser des Lebens fließt immer zum niedrigsten Punkt. Ich habe nicht viel Ahnung von Physik. Ich hatte im Physikunterricht immer bessere Dinge zu tun, zum Beispiel den Physiklehrer anhimmeln. Der sah nämlich gut aus. Aber eine Sache ist doch hängen geblieben, auch bei mir, und das ist, dass Wasser immer nach unten fließt. Wasser findet immer den Weg zum tiefsten Punkt. Und genauso ist es auch bei dem lebendigen Wasser, das die Gnade Jesu ist. Sie fließt immer zum niedrigsten Punkt, zu den niedrigsten Menschen. Das Leben fließt immer zum tiefsten Punkt in unserem Leben. Die Frau hätte nie bei einem Wettbewerb, wer ist der beste Christ der Gemeinde, gewonnen. Sie hätte gar nicht antreten brauchen. Aber Jesus, der schickt seine Freunde schon mal vor, zu Aldi Essen kaufen, weil er gerade sie treffen will. Und sie muss sich nicht erst ändern, sondern Jesus kommt zu ihr, weil er weiß, dass sie Veränderung braucht. Sie muss nicht erst ihr Leben in den Griff kriegen, sondern das Leben kommt zu ihr. Das Wasser des Lebens fließt immer zum tiefsten Punkt, auch in unserem Leben. An die Orte, die wir niemanden sehen lassen wollen. Da, wo wir uns schämen, was wir bereuen, was uns zu schaffen macht, da kommt das lebendige Wasser von Jesus und belebt uns neu. Das Leben von Jesus, das neue Leben, kennt keine Grenzen. Und zweitens, es ist ein Geschenk. Wasser des Lebens ist umsonst, sagt Jesus. Ich habe ein Jahr in Peru gelebt, mit dem CVM dort gearbeitet. Und zwei Erfahrungen mit Wasser sind mir aus diesem Land hängen geblieben. Die erste Erfahrung habe ich im Slum gemacht, wo ich gearbeitet habe. Da gab es kein fließend Wasser. Man musste Wasser kaufen. Und wir mussten nachts um eins mit Kanistern den Berg runtersteigen, die Kanister füllen, das Wasser bezahlen und dann mühsam den Berg wieder hochtragen. Es war ziemlich anstrengend. Und wenn man sehr sparsam mit dem Wasser war, dann hat es 3 Tage gedauert. Danach war es leer. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass es in unserer Gesellschaft sehr ähnlich abgeht. Dass man sagt, ja, wenn du irgendwie was verändern willst in deinem Leben, wenn du ein neues Leben willst, dann streng dich an. Dann nimm dich zusammen. 8 Schritte zum Abnehmen, 2 Wochen meditieren, damit du all deine negativen Gedanken in den Griff bekommst. Selbstdisziplin, du musst deinen Willen bezwingen, um etwas zu verändern. Oder du musst einfach all deine Gefühle rauslassen und dich selbst entfalten. Du musst dem nachgehen, was in dir ist und alle deine Träume verwirklichen. Immer heißt es, du musst etwas ändern. An deinem Handeln, an deinem Denken oder an dem, was du tust. Und dann wird dein Leben verändert. Und das ist nicht unbedingt nur schlecht, da gibt es viele positive Impulse. Aber das ist auch anstrengend, das ist mühsam. Und häufig sind diese Veränderungen dann auch nur von sehr kurzer Dauer. Und was ist mit den Leuten, die nicht genug Selbstdisziplin aufbringen können, die es nicht schaffen, positiv zu denken? Für die ist es häufig sehr mühsam und frustrierend. Mein zweites Erlebnis mit Wasser war, als wir im Dschungel unterwegs waren und plötzlich standen wir vor einem Wasserfall und das Wasser floss übersprudelnd und wir sind mitten in den Wasserfall gerannt mit Klamotten an, weil es so warm ist und das war so erfrischend, das hat so Spaß gemacht. Wasser im Überfluss. Und ich glaube, genauso ist das neue Leben, das Jesus anbietet. Verschwenderisch, völlig umsonst und so übersprudelnd, dass es in uns zu einer Quelle wird. Es erfrischt und es macht Freude und es verändert. Das bedeutet nicht, ich muss mich mühsam abquälen mit ganz viel Disziplin und Willenskraft und irgendwelchen Techniken, sondern wir werden verändert von innen heraus durch diese Begegnung mit Jesus. Ja, das ist ein Prozess, das passiert nicht immer gleich sofort. Aber je enger wir mit Jesus leben, desto mehr werden wir Stück für Stück verändert. Sich selbst verändern bedeutet immer, gegen unsere Sehnsüchte, unsere Wünsche irgendwie anzukämpfen, mit genügend Willen. Lebendiges Wasser von Jesus empfangen bedeutet, dass unsere tiefsten Sehnsüchte gestillt werden und dass uns das eben verändert. Neues Leben mit Jesus kennt keine Grenzen. Es ist umsonst und verschwenderisch. Und das neue Leben mit Jesus setzt an in unserem Herzen, am tiefsten Ort unseres Seins. Die Veränderungen, die andere Ratgeber uns empfehlen, sind mühsam und anstrengend und halten häufig nicht lange an, weil es immer darum geht, das Handeln, das Denken oder das Fühlen zu verändern. Und das ist viel zu oberflächlich. Jesus kam nicht in diese Welt, um Menschen glücklicher zu machen oder moralischer oder erleuchteter. sondern um Tote lebendig zu machen. Und ihn kennenzulernen und dieses neue Leben von ihm zu bekommen, das verändert eben unser Sein, unser tiefstes Innerstes, unser Herz. Und das hat dann Auswirkungen auf das, wie wir handeln, wie wir denken und was wir tun. Aber es setzt eben viel tiefer an, ans Zentrum unseres Seins, an unserem Herzen, weil wir es genau da brauchen. Alles andere ist viel zu oberflächlich. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Jesus zu dieser Frau sagt, geh und hol deinen Mann. Da könnte man ja denken, das war irgendwie ein bisschen unsensibel von Jesus. Ist ja auch irgendwie, macht irgendwie gar keinen Sinn an dieser Stelle. Aber ich glaube, Jesus macht dieser Frau hier deutlich, du suchst ja schon nach diesem Wasser des Lebens. Aber die Quelle, wo du suchst, in ihrem Fall Männer, die vergiftet dein Herz, die macht dich krank und die stillt deinen Durst eben nicht. Funktioniert nicht. Wenn du deinen Durst nach Leben stillst durch Familie, durch Beziehung, durch Job, durch Karriere, durch Hobbys, wird es dich am Ende immer unzufrieden lassen. Es wird dich anstrengen und dein Herz krank machen. Aber Jesus sagt, die wahre Quelle des Lebens bin ich. Und das setzt an an deinem Herzen und dann wird dein Herz zu einer Quelle des Lebens, das übersprudelt. Und das verändert dein ganzes Sein und gibt dir Leben in nie gekannter Qualität. Ein Leben, das bis in die Ewigkeit fließt. Ungefähr 2 Jahre später, es war wieder ein heißer Tag und Jesus war wieder mitten in der Mittagshitze. Und wieder hat er Durst. Und er sagt, mich dürstet. Aber diesmal ist es nicht nur ein physischer Durst. Diesmal sitzt er nicht an einem Brunnen, sondern er hängt am Kreuz und hat ganz existenziellen Durst. Er fühlt den Lebensdurst der ganzen Welt und saugt diesen Lebensdurst in sich auf. Und das Wasser seines Lebens wird ausgeschüttet, damit lebendiges Wasser in uns fließen kann. Er nimmt unseren Tod, damit wir sein pures und lebendiges Wasser bekommen können. Das Wasser des Lebens ist für uns umsonst, weil es ihn, Jesus, so viel gekostet hat. Wir bekommen sein neues Leben, weil er sein Leben für uns gibt. Und damit alles das verdreckte, vergiftete Wasser, das wir aus anderen Quellen trinken, das saugt er so in sich auf. Neues Leben empfangen bedeutet Jesus selbst empfangen. Und das macht nicht alles andere im Leben schlechter, sondern im Gegenteil, das macht alles andere besser, weil alles andere den richtigen Platz bekommt. Also Männer werden dann wieder Männer, Frauen werden wieder Frauen, der Job wird ein Job, die Karriere wird nur eine Karriere, Spaß wird Spaß. Aber wir müssen es nicht mehr überhöhen und Leben, die Stillung unseres Durstes von diesen Dingen erwarten, weil Jesus unseren Durst stillt. Und das macht uns so frei. Jesus, der Auferstandene, ist heute hier, heute an Pfingsten im Bogengrün und bietet dieses Wasser des Lebens jedem an. Und er fragt jeden von uns hier, willst du dieses Wasser von mir? Willst du neues Leben? Willst du, dass dein Herz verändert wird? Willst du mit mir leben? Ich werde jetzt beten. Beten ist eine gute Antwort, um auf diese Frage von Jesus zu antworten. Und wenn jemand heute hier ist und sagt, ja, ich möchte dieses neue Leben, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht aber auch, es ist irgendwie diese Quelle versiegt und ich möchte das wieder ganz neu, dann könnt ihr das zu eurem Gebet machen und in eurem Herzen mitbeten. Ich bete. Herr Jesus Christus, vielen Dank, dass du das Leben bist und dass du uns Leben anbietest, neues Leben. Wir brauchen es so sehr, dass unsere Herzen verändert werden. Wir haben so lange gesucht nach dem Leben und wir haben Wasser getrunken von so vielen Quellen, die uns vergiften und uns krank gemacht haben, die unseren Durst nicht stillen. Aber heute hier wollen wir zu dir kommen und von dir alles erwarten. Wir wollen dir unser Leben geben, unser Leben neu geben und bitten dich, dass du kommst und unsere Herzen veränderst und in uns eine Quelle wirst,
die übersprudelt zum neuen Leben. Danke für dich. Danke, dass wir dich kennen dürfen und mit dir das Leben. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Pfarrer Markus Hansen wird uns jetzt erzählen, wie das bei ihm, was für eine Auswirkung das bei ihm hatte, dieses neue Leben, und was das ganz konkret in seinem Leben bedeutet hat, diesem Jesus Christus zu begegnen.
Ich war 16 Jahre alt, als ein guter Freund von mir mich hier auf die Pfingsttagen hergeschleppt hat. Ich komme aus Mittelfranken und habe noch nie von diesem geschichtsträchtigen Ort Bogengrün gehört. Aber okay, ich bin halt mal mitgegangen. Und wir haben im Froschbachtal gezeltet. Das Wetter war ungefähr so wie heute Vormittag, das ganze Wochenende über. Nur, dass es noch ein bisschen kälter war. Das Froschbachtal war eine einzige Schlammwüste. Ich hatte eine Hose dabei und die roch nach einiger Zeit irgendwie seltsam modrig. Und in der Nacht war es kalt und mein Schlafsack war irgendwie, ja, ziemlich dünn. Und ich weiß noch, wie ich dann irgendwo da oben auf meinem Campingstuhl saß, mein aufgeweichtes Programm in der Hand, und ich wusste damals nicht so genau, ob ich das Ganze jetzt so besonders cool finden will oder nicht. Dabei hatte ich gar nichts gegen den christlichen Glauben. Meine Eltern waren Christen gewesen. Und ich wusste schon auch ungefähr, um was es geht, dass man seine Mitmenschen gut behandelt, dass man ab und zu ein Dankgebet in Richtung Himmel schickt für alles Schöne. Aber als ich da auf meinem Campingstuhl saß, da war es doch anders. Weil das, was ich hier vorne gehört habe, das hat mich richtig tief im Herzen bewegt. Ich habe keine Ahnung mehr, wer hier vorne gepredigt hat oder um was es ging, aber ich weiß noch, dass es mich tief bewegt hat, dass der große Gott mit mir, 16-jährigen Teenager, der sauschlecht in der Schule war und noch schlimmer, nicht mal eine Freundin hatte, dass er mit mir etwas zu tun haben will. Und es war nicht, weil der Prediger so gut geredet hat oder so, sondern ich habe gemerkt, hier redet Jesus Christus zu mir. Hier berührt er mein Herz. Und hier spricht er mir zu: Markus, ich habe dich unbeschreiblich lieb. Ich will, dass alles in Ordnung ist zwischen dir und mir. Und ich will was machen aus deinem Leben. Und ich habe dann so ganz im Stillen, im Gebet gesagt: Ja. Jesus Christus, komm in mein Leben. Ich will das alles für mich gelten lassen. Ich bin danach zu Hause in eine christliche Jugendgruppe von unserer Kirchengemeinde, und ich glaube, das hat mich so ein bisschen gerettet, weil wenn ich allein geblieben wäre, dann wäre das, glaube ich, alles so mit der Zeit wieder weggewaschen worden. Und wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich ein recht normaler Typ bin, auch ganz normal lebe und glaube. Aber wie die Julia schon gerade gesagt hat, das Entscheidende ist, dass ich die Quelle des Lebens und das Leben kenne. Das ist das Entscheidende. Und aus dieser Kraft lebe ich und gehe ich meinen Weg. Es kann sein, dass du vielleicht an diesem Wochenende an der einen oder anderen Stelle in deinem Herzen berührt wirst. Dass dir ein Wort zu Herzen geht, und dann liegt es wahrscheinlich nicht so sehr daran, dass die Julia Garschagen so mitreißend predigen kann oder dass der Peter Hane so berühmt ist, sondern es liegt dann wahrscheinlich daran, dass Jesus Christus selber zu dir spricht. Und die Frage ist: Was wirst du antworten? Jesus Christus sagt: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Was ist deine Antwort? Willst du dich dem anvertrauen? Vielleicht zum ersten Mal? Vielleicht auch wieder neu? Der Quelle und der Liebe, die jeden Schaden auslöscht, die Wunden heilt und die dir zuspricht, du bist unendlich wertvoll für mich. Was ist deine Antwort? Vielen Dank.
Wir singen gemeinsam das Lied Nummer 12, So groß ist der Herr.
Sing and Jesus Christus, du bist hier, mitten unter uns. Und du siehst jeden und jede von uns. Und wir alle sind dir unendlich wertvoll. Und du lädst uns ein. Du hast genug Wasser des Lebens für uns alle. Und wir haben es gehört, das Wasser fließt in die Tiefe. Auch in die Tiefen unserer Seele, in die Abgründe unseres Lebens. Wir bitten dich um dieses Wasser. Und wir danken dir, dass du es uns umsonst schenkst. Für dich war es teuer und du hast alles für uns gegeben. Du bist selbst gekommen in diese zerrissene Welt. Und wir klagen es dir, was uns in dieser Welt zu schaffen macht. Was wir wieder hören von Terroranschlägen in London. Wir bitten dich um dein Erbarmen. Und du sagst, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Und wir schauen uns an und denken, wir können das doch nicht. Aber du kannst es in uns und so bitten wir dich, dass du in uns und durch uns wirkst. Dass du uns dein Wasser gibst und dass das von uns ausgeht, Ströme lebendigen Wassers, so wie du es versprochen hast. Jesus Christus, segne du uns und setze uns zum Segen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns seinen Frieden. Amen.